An einem Sonnabend, Anfang Juli nach dem Krieg, erklärte Frau Greiner, dass nun die Ferien beginnen. Ich jubelte, ich war betrübt. Sommer überall, die Großmutter hatte zum ersten Mal in der Furche nach den Kartoffeln gescharrt, die wir noch vor dem Treck gelegt hatten. Bald würde es Schalabbaben mit Quark geben, so viel ich essen mochte. Bald waren die Kornäpfel reif. Bald würden die Tage heiß werden, sodass wir in der Bache baden konnten. Im Loche hatte das Frühjahrshochwasser viel Sand ausgeschwemmt. Heidel schätzte, dass es für einen Hechtsprung gut reichen würde. Aber Gunda, meine Lieblingslehrerin, würde ich wochenlang nicht sehen können. Unentschieden, welcher Stimmung ich mich hingeben wollte, schleuderte ich den Tornister in die Küchenecke. Die Großmutter kam, sie stoppte meinen Redefluss mit fester Hand auf meinem Mund, sie zog mich am Haus vorbei in den Garten. Dort riss sie den wuchernden Dill aus der Erde, doch erst als sie eine Bohnenranke griff, hörte ich das Splittern des Holzes. Ungeachtet der gezischten Warnung lief ich zum Zaun, sah über den Weg zur Pumpe, die vor Voites Giebel stand. Ein Russe, braun und gelb uniformiert, sprang auf den Deckstein, hob das Bein, ließ den Stiefelabsatz ins Fensterkreuz krachen. »Vater unser, tu uns und ock nischt«, murmelte die Großmutter. Dass sie sich mühte, Hochdeutsch zu sprechen, alarmierte mich mehr als das brechende Holz. Auch ich begann, irgendwelches Kraut zu reißen, um dem wütenden Mann im Falle eines Falles zu bedeuten, dass wir mit nahrhaften Verrichtungen beschäftigt sind und um nichts in der Welt einem Russen in den Arm fallen wollten, der bei Voites Grete auf Brautschau war. Wir hatten ihn schon einige Mal kommen sehen. Er drückte das hochbeinige, braune Pferd stets von der Straße in die Gasse. Stimme. Sie rief aber nicht Traudel, die 15 war, sondern den 13-jährigen Heinel, der sich jedes Mal, wenn ihn der Ruf bei uns traf, einen Fingernagel abbiss, ehe er ihm folgte. Eines Tages, als es für die Bauern galt, die Kartoffeln anzuhäufeln, hatte der Sergeant ein Pannierpferd mitgebracht. Er band es in Voites Stall an den Platz, an dem vor der Flucht die Brauen gestanden hatten, die Voites Erwin noch vor seiner Einberufung zur Wehrmacht gegen die Rappen tauschen mussten, weil die Brauen genau besehen die Hinterhufe schleppten, dafür aber mit den Ohren gefährlich spielten, sobald Heinel auf der Jungzugverfahre blies. Das zottige Pannierpferd musste sich nun bei Voites im Himmel fühlen, dafür arbeitete und hat nicht eben ein Fensterkreuz gesplittert, jammert nicht ein krummer Nagel, der unter Zwang aus dem Holz muss, und wer schreit da, ist es die Grete, ist es die Traudel oder sind's beide? Auf einmal rupft die Großmutter neben mir. Sie rupft und rupft es geduldig und schnaufend für zwei. Nachdem der Bauer im Krieg gefallen war, rupft und sagt mit letzter Stimme, lauf, Junge, lauf, hier muss einer her, der muss kommen, sonst gibt's Mord und Totschlag. Es war nicht ihr Drängen, es waren Heinos abgebissene Fingernägel, die mir Dampf machten. Ich holte Anlauf, sprang über den Zaun, rannte die Gasse hinauf, bog auf die Straße, hielt keuchend inne. Die Höfe lagen wie ausgestorben, so wie Anfang Mai, als die Leute noch auf den Treck waren. Den Großvater wusste ich weit weg beim Verladen des zweiten Gleises, das als Reparation ab nach Osten ging. Ich suchte, in Trab zu kommen, wollte mit ihm durch die neuen Häuser vorbei an der dicken Eiche und dem Friedhof bis zum Gemeindeamt und glaubte es auszuhalten, aber ach, schon gegenüber den Behelfsheimen bekam ich Seitenstechen. Wäre Gunda mir nicht auf halbem Wege entgegengekommen, die roten Kreise vor den Augen wären zu flimmernden Scheiben geworden, ich hätte es nicht geschafft. Sie fing mich mit ihren warmen, ihren weichen Armen ab. Junge, was hat's denn? Wo brennt's denn? Was ist denn los?